Deutschlandfunk Kultur. Tonart.
Ich lasse mich nicht wegjodeln. Die Komponistin Olga Neuwirth hat das gesagt im Jahr 2000 in Wien auf einer großen Demonstration gegen die repressive Politik und vor allem auch Kulturpolitik der FPÖ. Musik, Kunst, Gesellschaft, Engagement, das ist für Olga Neuwirth nicht zu trennen. Und trotzdem hat sie es geschafft. Trotzdem sage ich ganz bewusst, denn widerborstige Frauen, die Missstände anprangern, die sich keinem Gefälligkeitsdiktum unterwerfen, die werden nicht selten klein gehalten. Und nicht alle sind so widerstandsfähig wie Olga Neuwirth. Sie ist die erste Komponistin, die einen Kompositionsauftrag für eine Oper von der Staatsoper Wien bekommen hat. Sie ist eine Künstlerin, die nicht trennt zwischen den Künsten. Literatur, Film, Video, Elektronik, alles fließt in ihre Werke ein. Herausfordernd, aber nicht abweisend, engagiert, poetisch, auch humorvoll, sehr vielschichtig, das ist ihre Musik. Und dafür wurde Olga Neuwirth jetzt der Ernst von Siemens Musikpreis zugesprochen. Musik von Olga Neuwirth, ein Ausschnitt aus ihrem Trompetenkonzert Miramondo Multiplo. In der Begründung zur Preisverleihung des Ernst von Siemens Musikpreises wird sie als eine Komponistin beschrieben, die radikal neue Wege einschlägt. Und ich habe Olga Neuwirth vor der Sendung gefragt, ob sie sich selbst auch so empfindet als eine radikale Künstlerin.
Nein, also automatisch fühle ich mich nicht als radikale Künstlerin. Noch dazu mag man sich keine Attribute selber zuweisen, das kann ich nicht leiden. Radikal ist auch vielleicht etwas negativ gemeint, da bin ich mir nicht ganz sicher. Sozusagen diese unangepasste Frau ist radikal, hat also im Kontext mit einer Frau irgendwie auch einen negativen Touch. Also bin mir nicht ganz sicher, wie ich das annehmen soll, aber ich hoffe, dass es positiv gemeint ist.
Ich glaube, in einer Laudatio ist es durchaus positiv gemeint. Nichtsdestotrotz, es braucht ja einen starken Willen, um sich als Komponistin durchzusetzen. In den 90er Jahren, als Sie dann international bekannt wurden, da war das ja noch eine sehr männlich geprägte Welt. Das ist ganz anders als heute. Haben Sie das zu spüren bekommen?
Ja, absolut. Also das, glaube ich, können sich viele junge Komponistinnen nicht vorstellen. Das war wirklich, wie ich das nennen würde, eine pleierne Zeit. Es war ein reines männerdominiertes Feld. Und kaum hat man nur den Mund aufgemacht oder versucht, etwas zu sagen, wurde das schon in Frage gestellt, weil anscheinend durfte die Frau nicht selber denken oder hatte keine Ideen oder konnte sich ohnehin nichts vorstellen, besonders auch wenn man mit Elektronik gearbeitet hat, was ich gemacht habe in den frühen Jahren. Und ja, ich würde sagen, das Unangenehme war, dass man hat schon etwas gesagt und es wurde schon verneint. Also dieses überhaupt nicht ernst genommen werden, dass man anscheinend auch ein Hirn dafür hat, das kann man sich vielleicht heute nicht mehr vorstellen, aber es war so.
Eine bleierne Zeit, haben Sie gerade gesagt. Wie haben Sie sich da behauptet? Wie haben Sie sich daraus auch befreit?
Ich glaube, weil ich mir meine Vorbilder nicht in der Musikwelt geholt habe, sondern in anderen Branchen wie der österreichischen Schriftsteller Elfriede Jelinek oder der bildenden und Videokünstlerin Wally Export oder bei Betty Smith, also bei anderen Idolfiguren, die in meiner Musikwelt nicht wirklich vorgekommen sind. Und da habe ich gedacht, na gut, ich muss auch in meiner Branche versuchen, einfach durchzuhalten und sich nicht zermürben zu lassen, was unangenehm ist, viel Kraft braucht und viel Energie und ist wirklich sehr ermüdend über die Jahrzehnte jetzt schon in diesem Betrieb sein, ist das Durchhalten eigentlich das größte Problem, würde ich sagen.
Gab es denn an irgendeiner Zeit auch mal den Gedanken an Kapitulation?
Ja, absolut. Ich würde sagen, schon in den 2000er Jahren, weil ich ja wirklich sehr früh auf diese Bühne, wenn man das so nennen darf, getreten bin. Also auch völlig naiv, das muss ich auch sagen. Also ich hatte eigentlich überhaupt keine Ahnung. Das ist am Anfang natürlich sicher gut und hilfreich, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn man dann alle möglichen Mechanismen schon kennengelernt hat, dann habe ich mich wirklich auch selbst unglaublich in Frage gestellt und war vor dem Aufgeben. Wie gesagt, aber dann muss man sich ja dazu besinnen, warum hat man begonnen. Und wenn man dann wieder in sich geht und versucht auch nicht krank zu werden, weil es ging ja bis zur Krankheit, würde ich sagen, bis zur ja, Ausbeutung seiner selbst, ja, habe ich dann irgendwie wieder sozusagen zu mir gefunden, dann gedacht einfach, ja, ich mache jetzt einfach weiter, was ich will, wer ich bin, und wenn es denen nicht passt, dass ich auch etwas sage oder dass ich eigene Gedanken habe, dann ist das irgendwie dann irgendwann mal nicht mein Problem.
Und Sie waren und Sie sind auch eine Pionierin auf dem Feld, heute würde man vielleicht sagen, der hybriden Kunst, also der Verschmelzung von Klängen, von Bildern, von ganz unterschiedlichen Techniken, analog, digital. War Ihnen in Anführungsstrichen nur Musik zu wenig?
Es ist nicht zu wenig. Also es ist lustig, dass Sie das sagen, weil eines der ersten Vorwürfe, die ich hatte 1989, ich eben ein Stück geschrieben habe, wo der Cellist in einem Raum sitzt und der Schlagzeuger in einem anderen Raum sitzt und ein Duo sozusagen stattfindet, das eigentlich nicht im selben Raum stattfindet. Es ist ein eine mediale Kommunikation, hat damals der Leiter des Festivals gemeint, also ich würde das nur machen, weil ich mein Nichtkönnen eines Kompositionshandwerkes verstecken möchte mit so etwas. Also, dass das reine Absicht war, das konnte man sich anscheinend nicht vorstellen. Das heißt, solche Dinge musste man ja überwinden und durchhalten. Das hat aber nichts zu tun, dass ich jetzt schlüchten wollte in etwas, sondern ich habe auch am Beginn nicht gewusst, ob ich Film, Malerei studieren sollte. Ich war sozusagen ein synästhetischer Typ von Anbeginn an. Und es war schwer, mich zu entscheiden.
Und Ihre Werke sind teilweise auch Collagen, Musik aus ganz unterschiedlichen Epochen, wie zum Beispiel im Trompetenkonzert, das wir gerade gehört haben. Welche Rolle spielt denn die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit für Sie?
Na, ich glaube, es gibt keine Zukunft ohne die Vergangenheit. Es gibt keine Gegenwart ohne die Vergangenheit. Der Mensch kann sich nicht entwickeln, wie wir jetzt wieder sehen, in einem traurigen Zustand des Krieges. Der Mensch hat nichts gelernt. Also wie ich in einem meiner frühen Interviews gesagt habe, der Mensch bleibt eine Ratte und das ist so. Das Traurige ist, das einzige Möglichkeit wäre, wenn man seine eigene Vergangenheit und eine kollektive Vergangenheit kennt und sie ernst nimmt. Deswegen war für mich Erinnerung immer wichtig, auch das Nicht-Vergessen zu lernen aus der Geschichte und auch aus der eigenen Geschichte. Und deswegen spiele ich auch, weil die Musik geht ja eigentlich, ist eine Kunstsparte, die immer nur in eine Richtung geht. Der Vektor ist eigentlich, der Zeitvektor geht nur in eine Richtung. Also was heißt eigentlich Erinnerung in der Musik? Und deswegen spiele ich mit Topoi, die man sozusagen klanglich und optimal kennt. Und dann kann man sie verzehren.
Ein Zitat von Ihnen noch. Ich weiß, dass man mit Kunst nichts ändern kann, aber Kunst kann Erstarrtes aufzeigen und den desolaten Zustand von Gesellschaft und Politik sichtbar machen. Das ist ein Zitat aus einer Rede von Ihnen. Die haben Sie vor ungefähr 20 Jahren gehalten bei einer Demonstration gegen die FPÖ. Den Finger in die gesellschaftlichen Wunden zu legen. Ist das bewusster Ansporn für Sie oder etwas, das tatsächlich einfach automatisch kommt?
Gut, als erstes glaube ich, dass keine Kunst unpolitisch ist. Aber andererseits ist es für mich immer wichtig gewesen, wirklich etwas zu sagen. Nämlich gerade als Frau in dieser männerdominierten Welt ist das Schweigen der Maßstab gewesen, nichts zu sagen. Und sozusagen auch als Künstlerin in dieser Branche etwas sagen zu dürfen und es auch zu tun, war eine absolute Grenzüberschreitung. Und es ist mir, also jetzt hat sich etwas gebessert in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen. Aber trotzdem, es ist nicht immer so, wenn man wirklich dann was sagt, dann hat man auch, zieht man die Konsequenzen daraus. Das muss man einfach wissen. Aber ohne auf etwas hinzuweisen, auch wenn man ohnmächtig ist, so wie jetzt wieder, dann ist ich einfach ohnmächtig. Man kann eigentlich ja nichts tun dann mit Kunst. Das Einzige, was ich tun kann, ist solidarisch zu sein und nicht zu schweigen. Und das ist schon etwas, auch wenn das natürlich ein Leid nicht lindert.
Genau, was wir derzeit erleben, das hätten die wenigsten von uns vor 2 Wochen noch für möglich gehalten. Was bedeutet das jetzt für Sie, wenn Sie sich morgens oder abends an den Schreibtisch, an den Flügel setzen? Was bedeutet das für Ihre Arbeit, die derzeitige Situation?
Im Moment kann ich mich überhaupt nicht zu etwas motivieren und auch nicht konzentrieren, weil es wirkt, Kunst zu machen, wirkt sinnlos, arrogant, anmaßend. Und es ist mir fast unangenehm, dass ich diesen Preis bekomme, obwohl es für ein Lebenswerk ist. Aber es zeigt, dass man mit Kunst eigentlich nur auf das was hinweisen kann, aber mehr kann man nicht. Und das ist eine Ohnmacht. Und wenn man auch denkt an Schriftsteller so wie Brecht, der noch gesagt hat, es ist Krieg und keiner geht hin, also diese Hoffnung, aber es ist eben nicht die Realität. Also wir können nur etwas sagen und immer sagen und noch einmal sagen, aber mehr können wir leider nicht tun. Und dieses Hinweisen ist das Einzige, was wir tun können. Und das fühlt sich aber in so einem Moment des realen Leides und der realen Aggression und Zerstörung an wie ein lächerlicher Akt. Ich kann auch nicht sagen, warum soll ich Noten schreiben? Dann soll man sich sozusagen motivieren und denkt sich, ich soll irgendwelche Nanosekunden niederschreiben und festhalten. Und andere Menschen haben ganz andere Probleme.
Trotzdem, Frau Neuwirth, vielen, vielen Dank für das Gespräch und herzlichen Glückwunsch zum Ernst-von-Siemens-Musikpreis.
Danke vielmals, danke für das Gespräch.